Es gibt so viele Bereiche, wo wir als Christen unterschiedlicher Meinung sind, oder? Sollen wir im Gottesdienst eher traditionelle, ältere Lieder singen, die sich bewährt haben, oder sollen wir auf zeitgemäßes Liedgut setzen? Einige würden Ersteres, andere Letzteres bevorzugen. Wie sieht es aus mit dem Händeheben beim Lobpreis? Einige sagen, für mich ist das wichtig, das ist eine Haltung der Anbetung. Andere sagen, mir ist das irgendwie fremd. Sollen wir Christen ChatGPT nutzen? Einige sagen, die künstliche Intelligenz ist ein Segen. Andere sagen, wir als Christen sollten davon absolut die Finger lassen. Medizinische Therapie auf Empfehlung der Ärzte oder alleiniges Vertrauen in Gottes Heilung? Organspende, ja oder nein? Verhütung, ja oder nein? Und wenn wir schon mal bei heißen Eisen sind, impfen, ja oder nein? All diese Fragen werden von wiedergeborenen und bibeltreuen Christen unterschiedlich beantwortet, richtig? Und ich kann euch sagen, in diesen Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, haben wir auch hier in der Gemeinde alle Positionen vertreten. Viele Meinungsunterschiede. Und deswegen lautet die Frage, wie gehen wir in Meinungs- und Gewissensfragen mit Unterschieden um? Mein Predigtthema heute Morgen lautet Einheit trotz Meinungsunterschiede. Einheit trotz Meinungsunterschiede. Wir sind im 14. Kapitel des Römerbriefs gelandet. Die Reihe zum Römerbrief neigt sich langsam dem Ende zu und wir haben heute einen recht großen Gedankengang vor uns liegen. Es zieht sich eigentlich bis Kapitel 15, Vers 13. Und dementsprechend habe ich mich auch entschieden, daraus eine Predigt zu machen, auch wenn das ein längerer Text ist. Das bedeutet aber auch, ich werde heute in der Predigt nicht auf jedes einzelne Detail eingehen können, sondern möchte vielmehr die Argumentation und den Gesamtzusammenhang einmal hier aufzeigen und entfalten. Die Frage lautet, wie kann man in der Gemeinde Einheit leben, obwohl man in gewissen Fragen unterschiedlicher Meinung ist. Und Paulus kommt in diesem Abschnitt konsequent vom Evangelium her und gibt uns vier große Anweisungen. Die erste Anweisung lautet, und das ist auch der erste Punkt meiner Predigt, verurteilt einander nicht. Ich lese mal die ersten sechs Verse vor. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Schlechte Nachricht für Vegetarier. Nein, es geht um was anderes. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. In der Gemeinde in Rom gibt es so viel Konfliktpotenzial. So viel. Es gibt Konfliktpotenzial, aber vor allen Dingen zwischen zwei Gruppen. Paulus nennt sie die Starken und die Schwachen im Glauben. Konkret geht es hier um einen unterschiedlichen Umgang mit Essen und mit Feiertagen. Die Starken sagen, wir dürfen alles essen und alle Tage sind gleich. Die Schwachen sagen, wir dürfen kein unreines Fleisch essen. Und wir sollten die jüdischen Feiertage inklusive Sabbat einhalten. Das heißt, hier geht es um Meinungen, um unterschiedliche Meinungen, die mit dem jüdischen Gesetz zusammenhängen. Sollte man als Christen die Speisevorschriften des Alten Testaments in Aufteilung von rein und unrein beachten? Sollte man sie einhalten? Sollte man als Christ die jüdischen Feiertage feiern? Sollte man den Sabbat verbindlich einhalten am Samstag? Die Schwachen im Glauben sagen ja, die Starken im Glauben sagen nein. Das ist die Situation in Rom. Ganz, ganz wichtig ist hier zu betonen, dass es dabei um Überzeugungen geht, die das Evangelium nicht in Gefahr bringen, wie beispielsweise im Galaterbrief. Dann hätte Paulus hier anders reagiert. Im Galaterbrief wollte die Gemeinde zurück zum Gesetz. Sie wollte gewisse Dinge als heilsnotwendig erklären außerhalb des Evangeliums. Und da sagt Paulus, da ist er ziemlich klar und er sagt, es gibt nur ein Evangelium. Hier sagt er, an jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Das hätte Paulus nicht gesagt, wenn das Evangelium auf dem Spiel steht. Das heißt, es geht hier um Gewissensfragen, es geht um Meinungsfragen, aber auch die Schwachen in Rom haben davon nicht ihr Heil abhängig gemacht. Es geht da eher einfach um das Prinzip der Heiligung, wo man unterschiedliche Vorstellungen hatte. Es geht um unterschiedliche Meinungen, die nicht als heilsnotwendig betrachtet werden. Aber diese Meinungsunterschiede sind eine reale Gefahr für die Gemeinde in Rom. Warum? Ich meine, damals hat man als Gemeinde viel miteinander gegessen und ich finde das auch wichtig, dass wir das immer wieder tun, auch in der Cafeteria. Das ist Gemeindeleben, das ist Gottesdienst Teil 2. Aber wenn der heidenchristliche Gastgeber dem Judenchristen, der in seiner Gemeinde ist, nicht garantieren konnte, dass das Fleisch koscher ist, hat der Jude es nicht gegessen. Und das birgt Konfliktpotenzial in der Gemeinde. Da macht man sich Vorwürfe. Wieso guckst du nicht darauf, dass das Fleisch koscher ist? Und der Heidenchrist zurück zum Judenchrist. Warum hältst du dich eigentlich noch daran? Schon Jesus hat doch gesagt, alle Speisen sind rein. Und der Punkt ist hier nicht, dass das Evangelium auf dem Spiel steht. Der Punkt ist hier, dass die Einheit in der Gemeinde auf dem Spiel steht. Und deswegen erkennt Paulus diese Gefahr und er gibt ganz klare Anweisungen. Die erste Anweisung lautet, verurteilt einander nicht. Wenn du meinst, man soll kein Fleisch essen, mach das für dich, aber lass den anderen stehen. Wenn du meinst, du darfst Fleisch essen, ist es gut, aber lass den anderen stehen, der glaubt, man sollte es nicht. Paulus argumentiert hier aber nicht oberflächlich und das finde ich das Spannendste am heutigen Predigtext. Wie argumentiert Paulus dafür? Paulus sagt nicht einfach nur, so eine billige Einheit, kommt, lasst uns einander lieb haben, sondern er argumentiert theologisch, er argumentiert vom Evangelium her. Warum sollten wir als Christen in Gewissensfragen, auch wenn wir anderer Meinung sind, nicht verurteilen? Paulus nennt mehrere Gründe. Grund Nummer eins, Gott hat den Andersdenkenden angenommen. Vers 3, wer ist, der verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Das ist der Grund, warum wir Christen, die anders denken in Meinungsfragen, nicht verurteilen sollen. Gott hat ihn angenommen. Wie Gott einen Menschen annimmt, haben wir im Römerbrief gesehen, oder? Relativ ausführlich. Wenn jemand mit seiner Schuld zu Gott kommt und sagt, Gott, ich stehe nicht mit reinen Händen vor dir, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich vertraue auf dich, Jesus Christus, dann nimmt Gott den Sünder an. Das ist ein Hammer, oder? Kapitel 3 und Kapitel 4, Gott erklärt den Sünder für gerecht aufgrund seines Glaubens. Und dann heißt es in Römer 5, er hat nun Frieden mit Gott. Deswegen sagt Paulus, verurteile deinen Bruder nicht, der anders denkt. Gott hat ihn angenommen. Und schaut mal, wenn Gott sagt, ich habe ihn angenommen, du aber sagst, ich verurteile ihn, dann steht deine Meinung gegen Gottes Meinung. Und das ist arrogant. Das ist zutiefst arrogant. Paulus sagt, wenn Gott ihn annimmt, darfst du ihn nicht verurteilen. Vor einigen Wochen erzählte mir eine junge Frau, die jetzt in unserer Gemeinde ist, und aus einer sehr traditionell konservativen Gemeinde zu uns gewechselt ist, von ihrem Gottesdienst, von ihrem ersten Gottesdienstbesuch hier bei uns. Sie sagt, ich sitze hier, ich schaue nach links und ich schaue nach rechts und neben mir sitzt ein Mann, der so ganz anders gekleidet ist, wie ich es aus meiner alten Gemeinde gewohnt war. Und sofort, das war ihre Aussage, fange ich an, ihn zu verurteilen. Wie kann er so gekleidet in den Gottesdienst kommen? Aber in dem Moment, wo der Mann neben mir seine Bibel geöffnet hat, und ich sehe, wie viel er unterstrichen hat. Da wurde mir klar, dieser Mann lebt im Wort. Er hat zwar ganz andere Überzeugungen, was das Äußere angeht, aber er hat Jesus wirklich lieb. Und sie konnte lernen, ich darf nicht verurteilen aufgrund eines äußerlichen Frömmigkeitsstils. Neigst du dazu, Menschen zu verurteilen, die anderer Meinung sind, obwohl Gott sie angenommen hat? Schaut mal, unsere Motivation, den anderen, auch mit der anderen Meinung, in Gewissensfragen, wir sprechen nicht von Sünde, in Gewissensfragen stehen zu lassen, kommt doch daher, dass wir wissen, unser Herr und Retter ist auch sein Herr und Retter. Und obwohl er ganz anders denkt, und ich persönlich würde es anders machen, ich habe kein Recht, ihn zu verurteilen, denn Christus hat ihn angenommen. Und damit kommen wir zum zweiten Grund, warum wir andere Christen in Gewissensfragen, die in Gewissensfragen andere Meinungen vertreten, nicht verurteilen sollen. Grund Nummer 2, du bist nicht der Herr über das Gewissen des Andersdenkenden. Vers 4. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Paulus greift hier zunächst einmal ein Beispiel aus der Rechtspraxis aus. Im Römischen Reich war die Sklaverei relativ weit verbreitet. Und man durfte nicht über den Sklaven eines anderen Herrn urteilen. Das war seine Aufgabe. Ob das Verhalten eines Sklaven akzeptiert wird, entscheidet sein Herr und nicht ein anderer Herr. Und Paulus wendet diese Situation, dieses Bild auf die Gemeinde an und sagt, der Andersdenkende gehört nicht dir, er gehört Gott. Gott ist sein Herr. Es ist Selbstüberschätzung, wenn du meinst, dass du in Gewissensfragen Herr über das Gewissen des Andersdenkenden sein darfst. Stellt euch mal vor, ein Fußballtrainer würde anfangen, einen Spieler aus der anderen Mannschaft für seine Spielweise zu kritisieren. Im Fußball ist das ja so, die beiden Trainer der jeweiligen Mannschaften stehen nebeneinander in ihrer Coaching-Zone und plötzlich fängt der Trainer an, einen gegnerischen Spieler zu kritisieren. Hey, du musst mehr über die Außen spielen, mach mal schneller. Der andere Trainer wird doch sofort eingreifen und sagen, hey, das ist mein Spieler. Ich alleine habe die Befugnis, ihm zu sagen, wie er zu spielen hat. Ein Trainer hat keine Befugnis, die Spielweise eines anderen Spielers bewerten zu dürfen. Er ist nicht sein Trainer. Aber kann es sein, dass du manchmal deinen Kompetenzbereich überschreitest, indem du über das Gewissen anderer Christen urteilst? Oft ist es so, zutiefst in unserem Herzen, dass wir Macht und Kontrolle ausüben wollen. Und das geschieht häufig auch in Gemeinden, damit alle es so machen, wie wir es wollen. Ich halte den Sabbat am Samstag und die anderen sollen es auch tun. Ich würde nie zur Bundeswehr gehen und die anderen dürfen es auch nicht. Ich würde mich nie impfen lassen und die anderen sollen es auch nicht. Ich würde als Frau nie mit einer Hose in den Gottesdienst kommen und alle anderen Schwestern dürfen es auch nicht. Wir verhüten nicht und die anderen Ehepaare sollten es auch nicht tun. Wer bist du? Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Vielleicht sagst du dir jetzt, geht das pauschal? Dürfen wir jetzt einander nichts mehr sagen? Oh doch, in Sünde, wenn es um Sünde geht, müssen wir aufeinander zugehen. Galater 6, Vers 1. Da müssen wir dem Bruder oder der Schwester helfen, mit Sünde in ihrem Leben wieder zurechtzukommen. Aber hier geht es nicht um Sünde. Hier geht es um Meinungs- und Gewissensfragen. Wenn du etwas bei dem anderen nicht einordnen kannst, wenn dir etwas so fremd vorkommt, dann geh doch einfach mal zu ihm und stelle Fragen. Warum machst du das eigentlich so? Hilf mir, dich zu verstehen. Es kommt mir so falsch vor, aber das heißt nicht, dass ich richtig liege. Stell Fragen, aber verurteile nicht, denn du bist nicht Herr über das Gewissen des Andersdenkenden. Grund Nummer 3, der Andersdenkende handelt im Hinblick auf seinen Herrn. Vers 5. Der eine hält einen Tag höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. An jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Hinblick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Hinblick auf den Herrn, denn der dankt Gott. Wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Das heißt, die gesamte Argumentation von Paulus basiert auf der Annahme, dass der Andersdenkende in Gewissensfragen Gott mit seinem Verhalten ehren möchte. Und davon sollten wir zunächst einmal ausgehen. Sie bringen die Einstellung mit, dass sie mit ihrem Verhalten Gott ehren wollen. Der eine mit Fleischverzicht, der andere mit Fleischverzehr. Und dann wird Paulus noch grundsätzlicher und er sagt, dass wir ja eigentlich unser ganzes Leben als Christen vor dem Herrn leben. Die Verse 7 bis 9. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Ihr Lieben, was für eine Botschaft. Christus ist der erhöhte Herr. Und vor ihm leben wir. Er sitzt auf dem Thron und unsere Aufgabe ist es, vor einem zu leben. Nicht vor den vielen Menschen, vor einem. Und zwar im Leben und im Tod. Allein seine Ehre muss unser Ziel sein. Eckhard Schnabel schreibt dazu in seinem Römerkommentar, die Zugehörigkeit zum Herrn, dem Messias Jesus bestimmt das Leben, das Verhalten im Leben und am Ende auch das Sterben. Es gibt keinen, für den das nicht gilt. Die an Jesus Glaubenden leben alle nicht für sich selbst. Sie sterben nicht für sich selbst, weil sie dem Herrn gehören. Die Frage ist, gestehst du das einem andersdenkenden Christen zu? Kannst du verstehen, dass der Gottesdienst der Schwester in der Gemeinde, die etwas anders gekleidet ist, als du es aus deiner Herkunftsgemeinde gewohnt ist, dass ihr Gottesdienst heute Morgen schon vor dem Kleiderschrank begonnen hat und sie Gott ehren möchte? Kannst du verstehen, dass der, der beim Lobpreis die Hände hebt und etwas emotionaler dabei ist als du, dass er es wirklich zur Ehre Gottes tut? Kannst du verstehen, dass der christliche Rapper mit seinem Rap Botschaft für Christus vermitteln will? Es fordert uns manchmal heraus, oder? Kann es sein, oder kannst du verstehen, dass der Schlagzeuger, der beim Lobpreis ganz munter draufhaut, das in dem Moment wirklich tut, weil er Jesus liebt? Nein, das muss nicht dein Stil sein. Darüber reden wir nicht. Und wir müssen auch aufeinander Rücksicht nehmen. Das wollen wir hier in der Gemeinde. Aber du darfst den anderen nicht dafür verurteilen, denn er tut es zur Ehre Gottes, auch wenn es nicht dein Stil ist. Und das führt uns zum vierten Grund, warum wir einander nicht verurteilen sollen in Gewissensfragen. Der Andersdenkende wird von Gott beurteilt. Verse 10 bis 12. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen und alle Zungen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft abgeben. Paulus geht hier davon aus, dass das Richten in Rom tatsächlich gerade stattfindet. Das ist ein Problem in der Gemeinde in Rom. Und er korrigiert dieses Verhalten, indem er ein Zitat aus Jesaja 45 bringt, indem er auf Gott, den Richter, verweist. Jeder von uns wird sich irgendwann vor Gott verantworten müssen. Für sein Verhalten, für seine Entscheidungen in Gewissensfragen. Und Gott allein ist derjenige, der ins Herz schauen kann. Wir können nicht über die Motive unseres Bruders urteilen. Gott kann es. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt vielleicht auch ein bisschen aufgewühlt bist, weil ich so eine oder zwei Aussagen aus meiner Predigt jetzt leicht provoziert haben. Weil es so ganz anders ist als das, was du denkst. Und wisst ihr, so ticken wir tendenziell alle. Wir hätten doch alle am liebsten so ein ganz klares Raster. Ganz ehrlich, ich hätte es auch am liebsten, dass jeder in der Gemeinde nur meiner Meinung ist. Das hätte ich am liebsten. Und du wahrscheinlich auch, oder? Und deswegen wühlt uns das auf. Das wühlt uns auf, wenn wir einen Bruder und eine Schwester sehen, die in Meinungsfragen so das ganz anders lebt, den Glauben. Hier geht es nicht um Sünde. Aber weißt du was, ich will dir auch etwas Mutmachendes heute mitgeben. Wenn dich das gerade aufwühlt, wenn du etwas nicht einordnen kannst, kannst du Ruhe darin finden, dass Gott es beurteilen wird. Und unsere Flucht ist nicht der Zorn, unsere Flucht ist der Herr. Wenn uns etwas aufwühlt, wir fliehen nicht in den Zorn und verurteilen. Wenn uns etwas aufwühlt, wir führen zum Herrn und übergeben den Bruder oder die Schwester dem Herrn. Und wir sagen, okay, der Herr wird mit ihr fertig, der Herr wird mit ihm fertig, der Herr wird am Ende beurteilen, ob es richtig war oder falsch. Das hilft uns wirklich loszulassen. Es ist so befreiend, wenn wir es Gott abgeben können. Damit kommen wir zur zweiten großen Anweisung in unserem Text. Einheit trotz Meinungsunterschiede. Wie ist das möglich? Antwort Nummer 2, bringt einander nicht zu Fall. Ich lese die Verse 13 bis 23. Darum, lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist in sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, für den ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum, lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es isst mit schlechtem Gewissen. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Den Glauben, den du hast, habe für dich selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht verurteilen muss in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt und dennoch isst, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Ich werde hier nicht auf alle Details eingehen können, aber ein Detail am Anfang ist wichtig. Unser Textabschnitt beginnt mit dem kleinen Wort darum. Darum bedeutet, das ist eine Schlussfolgerung aus dem, was Paulus gerade gesagt hat. Gerade hat er vor allen Dingen die Schwachen angesprochen und gesagt, ihr dürft die Starken nicht verurteilen. Jetzt, das hat aber nicht zur Konsequenz, dass der Starke jetzt einfach sagt, siehst du darfst mich nicht verurteilen und ich provoziere dich jetzt auch noch mit meinem Verhalten. Das Gegenteil ist der Fall im Evangelium, wenn wir evangeliumsgemäßes Gemeindeleben wollen. Der Bruder und die Schwester darf mich nicht verurteilen, aber daraus nehme ich mir jetzt nicht eine Freiheit, ihn zu provozieren, sondern ich gehe auf ihn zu. Wir gehen aufeinander zu in der Gemeinde. Jetzt spricht Paulus mehr über die andere Seite. Die Starken sollen die Schwachen nicht provozieren. Die richtige Schlussfolgerung ist Rücksichtnahme. Rücksichtnahme untereinander in der Gemeinde. Paulus sagt in Vers 13, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Die beiden Begriffe Anstoß und Ärgernis sind Synonyme. Das sind Wörter mit eigentlich der gleichen Bedeutung. Und wir müssen den Begriff Anstoß richtig verstehen. Anstoß bedeutet vom Kontext her, dass mein Nächster durch mein Verhalten dazu motiviert wird, etwas zu tun, das gegen sein Gewissen ist und dadurch dann tatsächlich sündigt. Anstoß bedeutet nicht, es passt mir nicht. Dieser Begriff wird manchmal falsch gedeutet. Da sagt man, deine Musik ist mir ein Anstoß. Nein, was du meinst ist, sie gefällt dir nicht. Anstoß im biblischen Sinne bedeutet, ich verleite jemanden zur Sünde durch mein Verhalten. Darum geht es hier. Und Paulus sagt, wenn jemand gegen sein Gewissen, obwohl die Sache an sich okay wäre vor Gott, aber wenn du dabei ein schlechtes Gewissen hast und es trotzdem tust, dann wird es zur Sünde für dich. Verse 14 und 23. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn, dass nichts unrein ist an sich selbst. Paulus spricht hier von dem Fleisch. Ja, du kannst alles essen. Nichts ist an sich unrein. Nur für den, der es für unrein hält, für den ist es unrein. Und Vers 23, wer aber zweifelt, ja, ist das jetzt okay oder nicht? Und dennoch ist, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Paulus sagt hier, wie gesagt, es gibt Dinge, die an sich nicht Sünde sind. Das ist das Thema im ganzen Abschnitt. Aber wenn ich gegen mein Gewissen handle, wenn ich trotz schlechtem Gewissen handle und nicht aus Glaubensüberzeugung, dann wird es für mich zur Sünde. Und das heißt, wir müssen aufpassen, ob wir durch unsere Freiheit und dass wir durch unsere Freiheit nicht den Schwachen im Glauben zur Sünde verleiten. Drei Argumente, die Paulus hier liefert. Argument Nummer eins ist das Prinzip der Nächstenliebe. Vers 15. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Ihr Lieben, die Liebe, wie Gott sie definiert in seinem Wort, pocht nicht auf ihre Freiheit. Liebe ist bereit, sich zum Wohl des anderen selbst einzuschränken. Ich hätte die Freiheit, in Christus so zu handeln, aber es könnte negative Auswirkungen auf meinen Bruder oder meine Schwester haben und ich liebe sie so sehr und deswegen will ich nicht provozieren. Ich will sie nicht, ich will ihn nicht zur Sünde verleiten. Das heißt, die christliche Nächstenliebe schränkt die christliche Freiheit ein, freiwillig. Argument Nummer zwei ist der hohe Preis der Errettung. Vers 15, Paulus sagt, bringe nicht durch Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Paulus sagt, es hat Christus sein Leben gekostet, als er am Kreuz für diesen Bruder, für diese Schwester gestorben ist. Dein Bruder, deine Schwester ist teuer erkauft worden durch das Blut Jesu Christi und das musst du achten. Da darfst du nicht einfach drüber hinweggehen und durch deine vermeintliche Freiheit deinen Bruder oder deine Schwester zur Sünde verleiten, sodass sie geistlichen Schaden erleidet. Der Preis ist viel zu hoch, der bezahlt wurde. Und Argument Nummer 3 ist die Reich Gottes Perspektive. Paulus sagt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, es geht doch nicht um diese Randfragen, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Paulus sagt, im Reich Gottes geht es um mehr als um Meinungsfragen. Ich finde es so schade, dass viele Gemeinden sich über drittrangige Fragen spalten. Es gibt sämtliche Gründe, da kann man sich an den Kopf fassen, an denen Christen sich spalten und in Streit geraten. Sie können einander nicht stehen lassen, jeder pocht auf seine Meinung. Und das ist ein Armutszeugnis für Christen. Was haben sich in der Corona-Zeit Gemeinden gespalten aufgrund unterschiedlicher Sichtweise von Corona-Maßnahmen? Eine Schande für das Reich Gottes, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Denn es geht im Reich Gottes nicht um Impfen oder nicht impfen. Es geht im Reich Gottes nicht darum, essen oder nicht essen. Es geht darum, dass wir in Gerechtigkeit und Friede zusammenleben. Und das hat zur Folge, dass wir eine Freude haben gemeinsam an dem, was der Geist Gottes tut. Wer also das Prinzip der Nächstenliebe beachtet, wer den teuren Preis der Errettung auf dem Schirm hat, wer verstanden hat, worum es im Reich Gottes eigentlich geht und realisiert, dass Friede und gemeinsame Freude im Heiligen Geist wichtiger sind als meine Meinung in einer Gewissensfrage, der wird darauf achten, dass seine persönliche Freiheit nie ein Bruder oder eine Schwester zur Sünde verleitet. Schaut mal, was Paulus' Fazit ist in 21. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst kein Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Freund aus einer anderen Gemeinde. Er hat eine heftige Alkoholvergangenheit. Und er hat mir sein Bekehrungszeugnis erlebt, so bewegend, wie Christus ihn freigemacht hat. Und für ihn war klar, ich darf jetzt keinen Tropfen mehr trinken. Keinen Tropfen. Ich bin trockener Alkoholiker. Für mich ist jeder Tropfen Sünde. Sonst falle ich zurück in mein altes Leben. Und er erzählt mir sein Zeugnis und wie er angefangen hat, zur Gemeinde zu gehen, zur Jugendgruppe zu gehen. Da sagt mir André, nach der Jugendstunde sind wir mit der ganzen Jugend essen gegangen ins Restaurant. Und ich sehe, die Christen bestellen sich ihr Bier, ihr Wein, ihren Wein. Alles im richtigen Ausmaß. Da hat sich keiner besoffen, versteht das nicht falsch. Aber sagt, für mich war es in dem Moment so eine Versuchung. Und ich musste so mit mir kämpfen, dass ich nicht zurückfalle in mein altes Leben. Weißt du, du kannst deine Überzeugung haben, dass ein halbes Glas Wein in einem geschützten Rahmen oder dass ein Radler im Sommer am Grill ein verantwortlicher Umgang mit Alkohol sind. Und ich glaube auch, dass man anhand der Bibel kein absolutes Alkoholverbot für jeden und in jeder Situation ableiten kann. Ich denke, da schießen wir über das Ziel hinaus. Aber die Bibel warnt vor den Gefahren des Alkohols. Und Fakt ist, wir haben hier in der Gemeinde so viele Geschwister, die Christus befreit hat. Wir haben hier so viele sitzen mit einer Alkoholvergangenheit. Eins kann ich euch sagen, ich will nicht durch mein Verhalten einen Bruder oder eine Schwester zurückwerfen in das alte Leben. Und das ist die Anweisung unseres Textes. Aus Liebe zueinander. Und weil wir wissen, der Preis, den Christus bezahlt hat, der war so hoch. Und deswegen achten wir aufeinander, dass wir einander nicht zu Fall bringen. Deswegen lautet die entscheidende Frage, die ich dir heute mitgeben will, ist, pochst du auf deine Freiheit oder bist du bereit, aufgrund der Nächstenliebe deine Freiheit einzuschränken? Das ist Christus ähnlich. Und damit kommen wir zum dritten Punkt meiner Predigt, die dritte große Anweisung in unserem großen Text. Paulus sagt, sucht das Beste für euren Nächsten. Vers 1, Kapitel 15, Vers 1. Wir aber, die wir stark sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Interessant ist, Paulus bezieht jetzt Position und erzählt sich zu den Starken. Nochmal ganz kurz, wer waren die Starken, wer waren die Schwachen? Die Starken sind diejenigen, die sagen, wir müssen uns nicht mehr an Speisegebote halten und alle Tage sind gleich. Das waren die Starken. Die Schwachen haben gesagt, wir müssen uns noch an gewisse Speisegebote halten und wir müssen gewisse Tage einhalten. Und Paulus positioniert sich hier und sagt, wir, die wir stark sind, ich, Paulus, gehöre zu den Starken. Ich denke, das ist okay, alles zu essen. Ich denke, es ist okay, alle Tage für gleich zu achten. Aber schaut mal, bisher hat Paulus zwei Punkte betont. Niemand soll den anderen in diesen Fragen verurteilen. Niemand soll dem anderen ein Anstoß sein. Das heißt, meine ersten beiden Predigtpunkte, die ersten beiden Punkte, die Paulus macht, sind negativ formuliert. Du sollst das nicht tun und du sollst das nicht tun. Aber jetzt geht Paulus darauf ein, was sollen wir stattdessen denn tun? Es geht ja nicht nur darum, passiv etwas nicht zu tun, sondern aktiv auf unsere Geschwister zuzugehen. Und er sagt, ihr sollt einander das Beste suchen. Vers 2, ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Paulus sagt, es geht nicht um unsere korrekten Meinungen, es geht um den anderen. Das heißt, die Leitfrage in der Gemeinde lautet nicht, was sind meine Sichtweisen, wie bekomme ich sie hier in der Gemeinde durchgesetzt? Das ist nicht die Leitfrage, mit der wir hier in den Gottesdienst kommen. Die Leitfrage lautet, was hilft meinem Nächsten? Wie kann ich meinem Nächsten ein Segen sein? Wie kann ich ihn erbauen, heute, nach dem Gottesdienst, in der Cafeteria? Wenn wir mit dieser Leitfrage in die Gemeinde kommen, ähneln wir Jesus. Und schaut mal, wie Paulus hier weiter argumentiert. Vers 3, denn auch Christus. Denn auch Christus. Christus ist unsere Motivation. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Paulus zitiert hier in Vers 3 Psalm 69 und er deutet diesen Psalm auf Christus hin. Und in Vers 4 begründet er, warum seine Vorgehensweise, einen Psalm aus dem Alten Testament anzuführen, legitim ist, denn die Schrift, das Alte Testament, hat uns immer noch viel zu sagen. Die Unterweisung aus dem Alten Testament, sagt Paulus, birgt so viel Hoffnung. Und dann zeigt Paulus auf, wie Christus es gemacht hat. Schaut mal, Christus hatte alle Macht. Er hat seine Herrlichkeit freiwillig aufgegeben. Christus musste nicht auf diese Welt kommen. Er ist diesen Weg freiwillig gegangen. Er ist in diese Welt gekommen, um für Sünder zu sterben. Das ist Christus. Und er hat den Tod, er hat die Leiden auf sich genommen. Er hat sich auf sich geschaut, sondern auf uns und auf seinen Vater im Himmel. Der Kirchenvater Johannes Chrysostomus schreibt, er hatte die Macht, sich keinen Vorwürfen auszusetzen, die Macht, nicht das zu erleiden, was er erlitten hat, wenn er vorgehabt hätte, sich um seine eigenen Dinge zu kümmern. Aber genau das hat unser Herr Jesus Christus nicht getan. Er hat nicht auf sich geschaut, er hat auf uns geschaut, auf das, was uns dient. Römer 5, Vers 6 hatten wir doch schon. Denn Christus ist zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Seine Stärke, seine Macht, seine Fähigkeit zu retten, hat er für uns eingesetzt, die wir schwach waren. Wir waren die Schwachen. Seine Stärke wurde zu unserem Segen. Und unsere Schwäche war, mit anderen Worten, eine vollkommene Unfähigkeit, Gott zu gefallen. Aber Christus ist für dich in den Tod gegangen. Christus hat sich für dich anspucken lassen. Christus hat sich für dich ans Kreuz nageln lassen von römischen Soldaten. Er hat für dich die Legion Engel nicht geholt, weil er nicht auf sich geschaut hat, sondern auf dich. Und wenn wir das verstehen, das ist doch das Evangelium. Dann schauen wir doch nicht auf uns, sondern wir wollen es so tun, wie Christus es getan hat. Wir schauen auf die anderen in der Gemeinde. Wie können wir ihnen ein Segen sein? Und dann nennt Paulus in seinem Gebetswunsch das Ziel des Ganzen, die Verse 5 und 6. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Interessanterweise ist der Gebetswunsch von Paulus nicht, dass jetzt jeder in der Gemeinde einer Meinung ist. Das ist interessant, oder? Paulus sagt sogar, jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Das heißt, es dürfen unterschiedliche Meinungen in Randfragen, nicht in den Kerninhalten des Evangeliums, aber in Randfragen, in Gewissensfragen, dürfen wir auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Das hat nichts mit der Einheit zu tun. Alex Busche hat es uns in der Andacht gesagt, unser Fundament ist Christus. Darin, er ist derjenige, der uns vereint. Aber die Einheit in der Gemeinde hat wiederum ein höheres Ziel. Die Anbetung, die gemeinsame, die einmütige Anbetung Gottes, das ist das Endziel. Der Bibelausleger Douglas Moo schreibt, die Einheit unter den römischen Christen ist wichtig und Paulus verwendet viele Worte, um sie zu fördern. Aber die Einheit hat ein wichtigeres Ziel. Was ist dieses wichtigere Ziel? Die Ehre unseres Gottes und Vaters, unseres Herrn Jesus Christus. Nur wenn die römische Gemeinde geeint ist, nur wenn die Christen in Rom einmütig handeln und mit einer Stimme sprechen, werden sie Gott auf die Weise verherrlichen können, die er verdient. Liebe Gemeinde, unsere Einheit hier in Köln-Ostheim ist so wichtig. Es ist keine Randfrage, auch wenn wir in einigen Dingen unterschiedlicher Meinung sind. Wir müssen Einheit leben, weil Christus das will. Aber auch die Einheit ist nicht einfach nur um der Einheit willen auszuleben. Einheit ist nicht das Endziel. Es geht nicht um Einheit, damit wir uns wohler fühlen. Es geht nicht um Einheit, weil die ganze Welt nach Einheit und Toleranz schreit. Es geht noch nicht mal darum, um Einheit, damit wir sagen können, bei uns in Köln funktioniert Einheit. Auch darum geht es nicht in letzter Instanz. Das eigentliche Ziel ist viel höher. Es geht darum, dass wir hier Sonntag für Sonntag und Mittwoch für Mittwoch und Freitag für Freitag zusammenkommen, um ihn einmütig anzubeten. Wisst ihr, wir haben Lobpreis individualisiert. Wir verstehen Lobpreis immer mehr einfach nur ich und Gott. Aber in der Bibel sehe ich eine Betonung auf den gemeinsamen Lobpreis. Gott will den Lobpreis seiner gesamten Braut. Er will nicht nur deinen persönlichen Lobpreis, er will, dass die Gemeinde zusammenkommt und dass er dann alle Ehre bekommt. Und das geschieht nur. Lobpreis ist nur dann ein Wohlgeruch, wenn wir geeint sind, wenn wir füreinander da sind, wenn wir das Evangelium leben. Darum geht es letztendlich. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur uns feiern. Es geht darum, dass wir gemeinsam ihn feiern. Und das ist ein Vorgeschmack auf das, was in der Offenbarung passieren wird im Himmel. Wenn alle Stämme und Völker vor dem Thron stehen und ihn gemeinsam anbeten. Darum geht's. Und damit kommen wir zur letzten Anweisung. Paulus sagt am Ende, nehmt einander an. Kapitel 15, Vers 7. Darum nehmt einander an. Das ist das Fazit des Ganzen. Schaut mal, wie Paulus diesen Gesamtabschnitt aufbaut. Ich habe es euch mal kurz mitgebracht. Erster Predigtpunkt war, verurteilt nicht. Zweiter Predigtpunkt war, bringt einander nicht zur Fall. Dritter Predigtpunkt, sucht das Beste für den anderen. Vierter Predigtpunkt, nehmt einander an. Die Punkte 1 und 4 gehören zusammen und die Punkte 2 und 3 gehören zusammen. Es geht nicht nur darum, jemanden nicht zu Fall zu bringen, es geht darum, das Beste für ihn zu suchen. Es geht nicht nur darum, einander nicht zu verurteilen, es geht darum, ihn aktiv anzunehmen. Schaut mal, jemanden nicht zu Fall zu bringen, jemanden nicht zu verurteilen, ist etwas Passives. Ich unterlasse etwas. Aber Paulus sagt, es geht auch darum, dass ihr aktiv aufeinander zugeht. In Kapitel 14, Vers 1, da hieß es nur, wir sollen den Schwachen annehmen. Hier am Ende heißt es, wir sollen alle einander annehmen. Und auch hier kommt unsere Motivation aus dem Evangelium. Guckt mal, in Vers 7, der zweite Teil. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Christus hätte allen Grund gehabt, uns abzulehnen. Christus hätte allen Grund gehabt, dich abzulehnen. Aber er hat uns angenommen. Und das ist diese wunderbare Wahrheit, die wir uns in Römer 8 so ausführlich angeschaut haben. Gott hat uns nicht nur für gerecht erklärt, das wäre schon Freude genug, oder? Nicht mehr schuldig. In Römer 8 lesen wir, er hat uns in seine Familie aufgenommen. Wir sind jetzt Kinder Gottes und der Geist in uns sagt, aber lieber Vater. Weißt du, wenn du manchmal Probleme damit hast, dass Menschen dich ablehnen und so sehr dich danach sehnst, Annahme zu erfahren und diese nicht bekommst, Sei dir dessen gewiss, es gibt einen, der dich angenommen hat. Und darin findest du all deine Erfüllung, auch wenn du sie nicht von Menschen bekommst. Es befreit dich sogar, sie von Menschen zu suchen. Es macht uns ja zu Sklaven von Menschen, wenn wir nach Annahme lechzen. Und das ist eigentlich ein Götzendienst, weil wir suchen etwas von Menschen, was wir eigentlich schon längst in Christus bekommen haben. Er hat dich angenommen. Und genau das befreit dich jetzt, deinen Nächsten anzunehmen. Es gibt eine zweite Motivation. Paulus sagt, Christus hat sowohl Juden als auch Heiden gesegnet. Vers 8. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, also kollektiv hier, Beschneidung steht für Juden. Er ist ein Diener der Juden geworden, könnte man auch sagen, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen. Christus hat Heiden und Juden Segen gebracht. Jetzt sagst du vielleicht, okay, André, das hast du, glaube ich, im Römerbrief schon mal. Wieso bringt Paulus das hier nochmal? Zwischen welchen beiden Gruppen in der Gemeinde gab es denn den Konflikt? Zwischen Heiden und Juden. Es geht ja um die Frage, Speisegebote halten, Sabbat halten, ja oder nein. Und deswegen sagt Paulus, ihr dürft einander nicht streiten, ihr dürft einander nicht verurteilen, denn Christus hat euch beide gesegnet. Die Starken und die Schwachen. Und das begründet Paulus dann auch mit einigen Schriftzitaten in den Versen 9 bis 12. Wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Ich finde es so bemerkenswert, gerade im Römerbrief zitiert Paulus so häufig das Alte Testament, um deutlich zu machen, das Evangelium hat seinen Ursprung im Alten Testament. Nicht im Neuen Testament, im Alten Testament hat das Evangelium seinen Ursprung. Und er zitiert hier aus allen großen Teilen des Alten Testaments. Das waren das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Torah, Nevim, Ketuvim im Hebräischen. Und Paulus bringt Zitate aus allen Teilen, aus allen großen Teilen des Alten Testaments. Und jeder Jude hat sofort verstanden, was Paulus hier damit sagen will. Das ganze Alte Testament predigt, dass die Heiden mit dazugehören in einem Leib. Christus segnet Juden und Heiden. Aber die Begründung für die gegenseitige Annahme, sie liegt im Evangelium. Jesus hat den Andersdenkenden angenommen. Wer bin ich, dass ich ihn nicht annehme? Wisst ihr, ich habe am Anfang schon gesagt, heute geht es hier um Fragen, die nicht das Evangelium betreffen. Das stimmt. Im Inhalt ging es bei diesen Streitfragen nicht ums Evangelium. Aber beim Umgang mit diesen Fragen geht es sehr wohl um das Evangelium. Weißt du was? Du bist berufen, nicht nur das Evangelium theoretisch zu glauben. Du bist berufen, das Evangelium in deinen Beziehungen auszuleben. Wir haben jetzt so viel Evangelium gehört. Römer 3 bis 8, voll zusammengepackt. Und jetzt sagt Paulus den römischen Christen, das, was ich euch in so vielen Kapiteln gesagt habe, lebt es in euren Beziehungen. Lebt das Evangelium wirklich aus. Ich erfahre das so sehr in meiner Ehe. Meine Frau und ich sind nächste Woche 15 Jahre verheiratet. Und ich finde es so bewegend. Meine Frau kennt mich wirklich. Und sie weiß, ich bin kein toller Mensch. Sie kennt meine Schwächen. Und ich mache es ihr nicht immer einfach. Aber sie nimmt mich völlig an. Und das hilft mir, das Evangelium zu verstehen. Wie gnädig Gott mit mir ist. Wir erleben es so sehr im Pastorenteam. Auch das möchte ich bezeugen. Ja, auch wir haben manchmal Meinungsunterschiede in unwichtigen Nebenfragen. Aber wie wir im Team miteinander umgehen, es ist so Christusähnlich, wie jeder seinen Bruder von Herzen annimmt. Es ist ein Ausleben des Evangeliums. Und weißt du was? Das gilt für deine Beziehungen. Das gilt für deine Beziehungen in der Familie. Das gilt für deine Beziehungen in der Gemeinde. Wenn du verheiratet bist und dein Ehepartner manchmal kompliziert ist, nimm ihn an, wie Christus dich angenommen hat. Wenn du in der Gemeinde auf Geschwister stößt, die in Gewissensfragen andere Meinungen vertreten, rege dich nicht über sie auf. Nimm sie an, wie Christus dich angenommen hat. Ich wünsche es mir so sehr, dass Leute, die in unsere Gemeinde kommen, den Wohlgeruch des Evangeliums riechen können. Anhand der Beziehungen, wie wir sie miteinander haben. So ganz unterschiedlich und doch so Christuszentriert, Wir leben das, was Jesus uns vorgemacht hat. Vielleicht sagst du jetzt, das ist eine echte Herausforderung für mich. Wenn du wüsstest, wie kompliziert gewisse Menschen in meinem Umfeld sein können. Weißt du was, Gott möchte dir helfen. Du stehst nicht alleine da. Das hier ist nicht eine knallharte Forderung per Gesetz. Christus sagt, du bist befreit, den anderen anzunehmen und ich will dir helfen. Und deswegen schließt Paulus unseren langen Textabschnitt mit einem Segenswunsch. Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du was? Gott möchte dich mit Freude und Friede erfüllen. Er möchte dir durch die Kraft des Heiligen Geistes die Hoffnung des Evangeliums so deutlich vor Augen malen, dass du sagst, ja Herr, du gibst mir die Kraft, meinen Nächsten so anzunehmen. Und deswegen wünsche ich dir dabei viel, viel Kraft und Gottes Hilfe. Er wird dich mit seinem Heiligen Geist befähigen, den Andersdenkenden anzunehmen, sodass wir das Evangelium hier in der Gemeinde nicht nur theoretisch glauben, sondern praktisch in unseren Beziehungen leben. Amen.